Auch ich möchte alle herzlich willkommen heißen in dem teuren Namen des Herrn. Und vielleicht darf ich fragen, wer heute zum ersten Mal hier ist, steht doch einfach auf. Das ist dann besser zu sehen, als wenn nur die Hand gehoben wird. Herzlichst willkommen, herzlich willkommen, herzlich willkommen, herzlich willkommen, herzlich willkommen. Gott segne euch in unserer Mitte, er segne uns alle, wie wir gehört haben, aus dem Reichtum seiner Gnade. Gott ist treu, er hält, was er verspricht. Und wir sind wirklich in seinem Namen versammelt und erwarten Großes von Gott. Heute will er sich in unserer Mitte offenbaren. Heute will er sein Wort an uns bestätigen. Heute soll kund werden, dass er derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Es soll kund werden, dass alle Verheißungen Gottes Ja und Amen sind. Denn das sind sie. Und wir glauben sie. Nicht nur Abraham war ein Freund Gottes, weil er Gott glaubte. Auch wir sind Freunde Gottes, weil wir glauben, was er gesagt, was er verheißen hat. Wir haben heute einige Brüder hier, einen Bruder aus St. Petersburg, den werden wir auch rufen, aber auch Brüder aus Afrika, einen Bruder aus Kigali. Wir sind ja vor kurzem in den Ländern Afrikas gewesen und wir haben auch Bruder Leonard aus Brüssel heute Abend hier. Steht doch mal beide auf, Bruder, der Bruder aus Kigali, Bruder Leonard, kommt doch eben und gebt Grüße ab. Kommt und grüßt eben die Gemeinde. Ja, wir sind einfach dankbar für all unsere Brüder, wo immer sie sind. Just am Punkone la Pichon. Yes, Dankeschön, Dankeschön. Das ist einer unserer Brüder, die das Wort tragen, auch in verschiedene Länder Afrikas. Und wir sind für unseren Bruder Leonard sehr, sehr dankbar. Auch für unseren Bruder aus Kigali. Dann haben wir heute auch unseren Bruder Di Prossimo hier und sicherlich noch einige Brüder, die am Worte dienen. Seid alle willkommen von Ost und West, von Süd und Nord. Wir sehen aus Tschechien, aus der Slowakei, aus Österreich, aus der Schweiz, aus Frankreich, aus Belgien. Wir können wirklich singen, sie kommen von Ost und West, sie kommen von Süd und Nord. Jetzt bitten wir unseren Bruder aus St. Petersburg, uns eben auch ein Grußwort zu bringen. Und wir bitten Bruder Schmidt, dass er kommt und übersetzt. Ja. Bruder Schmidt ist auch schon. Singen wir, dies ist der Tag, dies. Es ist einfach wunderbar, aus allen Sprachen, Völkern und Nationen, so hat es der Herr dem Abraham gesagt, in dir werden gesegnet sein alle Völker der Erde. Ich glaube, der letzte Stand, was die Bibelübersetzungen betrifft, wir haben die 2000 Grenze überschritten. Die Heilige Schrift ist das meistgelesene, weit verbreitetste Buch auf der Erde. Nicht nur in all den Hauptsprachen, sondern in den Dialekten und in all den Stammessprachen, die es auf Erden gibt, ist Gottes Wort übersetzt worden. Ich mache es eigentlich immer zu meiner Aufgabe, wenn ich in den verschiedenen Ländern bin, dann hole ich das Gideon-Testament heraus. In den spanisch sprechenden ist in der spanischen Sprache in Russland, in der russischen, in jedem Land der Erde ist einfach eine solche Gideon-Bibel in den Hotels. Und wir freuen uns, dass Gott dafür gesorgt hat, dass sein Wort bekannt gemacht wurde. Wir könnten sehr viel berichten. Die letzte Reise war ganz gewaltig nach Pakistan. Besonders ist ja Krisengebiet, aber wir hatten Versammlungen in Karachi, in Lahore, in Rawalpindi und auch in der Hauptstadt Islamabad. Und der Herr hat einfach Türen aufgetan in Kirchen und Freikirchen. Pakistan ist ja 99% islamisch und nur 1% christlich. Und was da christlich ist, das hält zusammen. Da gibt es die Zäune nicht, wie sie anderswo aufgerichtet sind. Das Volk strömt einfach zusammen, um Gottes Wort zu hören. Und wir haben es erlebt in den verschiedenen Gemeinden, dass Pastoren und wer sie waren, zunächst einmal zurückhaltend gewesen sind und dann mich doch gedrückt haben und sagten, du hast uns Gottes Wort gebracht. Es ist einfach schön, dass wir nicht Geschichten erzählen, sondern Gottes heiliges Wort tragen und die Enden der Erde erreichen. Dann habe ich noch kurz vor Zürich einen Besuch in Portugal gemacht und da hat der Herr in Baptistengemeinden die Türen geöffnet, der Prediger selbst Lehrer in dem Baptistenseminar und er sagte, Bruder Frank, das habe ich im ganzen Leben noch nicht gehört. Habt ihr Literatur in unserer Sprache über all diese wichtigen biblischen Themen? Gott sendet einen Hunger nach seinem Wort, wie er verheißen hat und wie geschrieben steht. Dann haben wir Grüße abzugeben aus vielen Ländern, besonders aus afrikanischen Ländern. Wir sind einfach mit sehr vielen verbunden. Sie gerade hier, unserem Bruder Helmut Miskis. Gott hat dafür gesorgt, dass auch alle Sprachen, sogar Portugiesisch, in unserer Mitte ist. Und der Vertrag liegt schon im Büro, braucht nur noch unterschrieben zu werden, dass wir Sendungen in deutscher und in portugiesischer Sprache haben können und somit nicht nur 170 Millionen in Brasilien erreichen, sondern auch in Portugal und in Angola, in Mosambik, wo immer Portugiesisch gesprochen wird. Gott öffnet tatsächlich die Türen und auch die Herzen und er sorgt dafür, dass die richtigen Leute zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, um den Dienst auszuführen, der notwendig ist. Sicher habt ihr auch bemerkt, dass wir aufgestockt haben, um die Räumlichkeiten zu haben, damit alle Sendungen gemacht werden können. Und am liebsten wäre es mir, wenn wir auf diesem Gelände einen Sendemast aufrichten und die Schüssel dazu, um von hier aus die Welt zu erreichen, um allen Völkern, Sprachen und Nationen das kostbare, ewig gültige Evangelium unseres Herrn noch einmal zu bringen, ehe das Ende kommt. Denn so steht es in Matthäus 24, Vers 14 geschrieben, das Evangelium vom Reich wird allen Völkern zu einem Zeugnis gepredigt werden und dann wird das Ende kommen. Ich werde es nie vergessen, kurz nach der Wende war ich zu einem Besuch in Polen eingeladen und wurde auch zum Fernsehen gerufen. Und der Mann hat gut übersetzt aus dem Englischen, bis ich dann zu Matthäus 24, Vers 14 kam. Er fragte mich bei dem Live-Interview, was ich denn davon halte, weshalb denn nun die Grenzen geöffnet, weshalb Deutschland vereinigt und Europa nun wieder zusammenfindet. Und ich sagte, das steht in Matthäus 24, Vers 14, damit das Evangelium allen Völkern gepredigt wird. Und so weit hat er übersetzt. Und als dann der letzte Teil kam und dann wird das Ende kommen, hat er nicht mehr übersetzt und fragte mich, was nützt es denn, wenn das Ende kommt? Ja, ich sagte, ich weiß ja nicht wann. Wir nutzen die Zeit so lange, bis das Ende wirklich kommt. Und Zeit und Stunde weiß ja niemand. Also danken wir unserem Herrn, der uns nüchtern und klar und wahr in seinem Wort erhalten hat. Und wir dürfen wirklich sagen, sein Wort ist uns so kostbar geworden. Das Wort lebt in uns und wir leben im Worte. Es steht nicht nur in Psalm 105 geschrieben, sein Wort ist unseres Fußes Leuchte. Es ist unseres Fußes Leuchte geworden. Es steht nicht nur im 2. Petrus 1, umso fester steht uns nun das prophetische Wort, das wir besitzen, das an dunklem Ort leuchtet, wie ein helles Licht. Es leuchtet. Es ist geoffenbart worden. Es ist Licht geworden. Gott hat die Geheimnisse, die in seinem Worte verborgen waren, geoffenbart. Allerdings haben wir auch dafür immer Sorge getragen, dass kein Mensch verherrlicht wird. Ein Beispiel: In Pakistan habe ich nur eine Versammlung gehabt mit Gläubigen innerhalb der Botschaft und die erste Broschüre, die mir in die Hand gegeben wurde, da war auf der Rückseite das Porträt von Bruder Branham, aber nichts weiter als nur der obere Ausschnitt und dann Adlerflügel und gar nicht mehr Branham, sondern Adlerflügel, hier Branham, dann Adlerflügel und dann noch ein Schwert darunter. Und ich sagte, Brüder, diese Broschüre könnt ihr keinem Menschen geben. Das darf nicht gemacht werden. Ich glaube, dass die Brüder meinen Rat oder die Korrektur, die ich geben musste, angenommen haben. Denn zum Schluss, direkt als ich mit Bruder Menard zusammen noch mit ihnen sprach, vor Abflug, sagten sie, Bruder Frank, wir müssen heute erkennen, dass Gott dich gesandt hat, um das, was uns durch Bruder Branham geschenkt wurde, richtig einzuordnen und darzureichen. Manchmal ist das einfach so, dass Gott die Dinge so führt, ich kann auch nichts dafür. Man wird in den Dienst genommen. Gott hat mich nicht gefragt, ob ich möchte oder ob ich nicht möchte. Er hat es einfach so bestimmt und so habe ich das auch zu akzeptieren. Wenn wir politisch in diese Welt schauen, besonders nach Rom und nach Jerusalem, dann merken wir ganz besonders, dass es dem Ende zugeht. Einerseits hat der Papst ja die 12 Weltreligionen geladen, 200 Leute marschierten mit ihm, auch der Dalai Lama. Alles soll unter einem Haupt vereinigt werden. Und wir merken, wohin die Reise geht. Vereinigtes Europa und Vereinigung der Religionen. Bruder Brennan hat deutlich darüber gesprochen, über die Vereinigung von Zeit und Zeichen. Und wir sehen es jetzt deutlich, direkt dort in Porto, in Portugal, nahe der spanischen Grenze, habe ich nach dem Gottesdienst den Fernseher angemacht und wollte die US-Nachrichten hören. Und siehe da, am Fernsehen in Portugal im spanischen Programm haben sie über Offenbarung 13 den letzten Vers diskutiert und die Frage gestellt, was bedeutet die Zahl 666? Der ganze Text von Offenbarung 13 bis zum letzten Vers eingeblendet und darüber diskutiert, was denn nun mit dieser Zahl 666 gemeint sein kann. Und dann sitzen wir als eine kleine, von allen verachtete Schar an diesem Ort zusammen und freuen uns darüber, dass Gott einen prophetischen Dienst gesandt hat, um die gesamte Offenbarung zu offenbaren, um uns in das Allerheiligste hineinzuführen und uns wirklich die Geheimnisse seines Reiches, seines Willens und seines Wortes kundzutun. Gnade ist, und nochmals Gnade, göttliche Heimsuchung haben wir erleben dürfen. Wenn ich dann noch daran denke, dass die Bundesrepublik Deutschland mit über seinen 82 Millionen Einwohnern sozusagen der Motor der Europäischen Union ist, dann fällt mir auch etwas auf. Im Bundestag in Bonn hatten wir tatsächlich immer 662 Sitze. Im Reichstag in Berlin haben wir 666 Sitze. Ein Unterschied von dort nach dort. Welche Bedeutung es haben kann, weiß ich nicht. Aber eines weiß ich, dass wir tatsächlich am Ende der Gnadenzeit leben und dass der Herr sein Volk herausruft, zubereitet und dass sein Wort jetzt an uns ausrichten muss, wozu es gesandt wurde. Es darf nicht mehr beim Hören bleiben, es muss zum Glaubensgehorsam bei uns allen kommen. Anders werden wir das Ziel nicht erreichen. Durch den Ungehorsam des Adams sind wir alle in den Sündenfall hineingerissen worden. Und durch den Gehorsam des zweiten Adam, der gehorsam war bis zum Tode am Kreuz, sind wir aus dem Fall Kraft der Erlösung wieder in unseren ursprünglichen Stand zurückversetzt worden. Aber der Gehorsam ist überhaupt der Beweis des Glaubens. Zum Beispiel, wir haben jetzt Aufnahmen für das englische Sprachgebiet gemacht und auch ein paar in deutscher Sprache. Wer die vier Evangelien und in den vier Evangelien den Missionsbefehl nachliest, in Matthäus 28 von Vers 19, in Markus 16 von Vers 15, in Lukas 24 von Vers 43, im Johannesevangelium 20 von Vers 19. Und wer diese vier Missionsbefehle, die ja ein Befehl sind, zusammennimmt, der hat eine Gesamtübersicht, der wird auch das, was in Johannes 20, 23 geschrieben steht, nämlich wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, und wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten, der geht dann zurück zur ersten Predigt des Petrus am Pfingsttage und genauso mit Matthäus 28, wo es um den Namen geht, in den hineingetauft werden sollte und hineingetauft wird. Genauso mit Markus 16, wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Und wie hat Petrus vergeben? Er hat Vergebung gepredigt, wie geschrieben steht in Lukas 24, Vers 43, in seinem Namen muss Vergebung der Sünden allen Völkern gepredigt werden. Und alle, die der Predigt glauben, denn der Glaube kommt aus der Predigt, denen kann zugerufen werden, eure Sünden sind euch vergeben. Wer nicht glaubt, dem werden die Sünden behalten. Wer glaubt, der empfängt Vergebung und lässt sich taufen. Ein Wort gehört einfach zum anderen. Man muss zu jedem Thema alle Bibelstellen nehmen, die dazugehören. Wenn unser Herr in Matthäus 28 sagt, und taufet sie hinein, so heißt es eigentlich im Urtext, nicht nur in oder auf, sondern hinein in den Namen, dann müssen wir den Namen wissen, ehe wir taufen können. Und Petrus sagte, tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So sind die Sünden erlassen worden. Menschen haben die Predigt gehört. Römer 10. Und der Glaube kommt aus der Predigt. Und dann ließen sie sich taufen, weil sie die Vergebung auf- und angenommen haben und konnten den Bund mit Gott schließen, den Bund eines guten Gewissens. Ihr Lieben, wenn ich daran denke, dass das ganze Christentum verfälscht wurde, dann wird mir ganz anders zumute. Hat nicht Gott das Recht, die biblischen Lehren klar und wahr neu auf den Leuchter zu stellen? Soll das Volk bis ans Ende im Betrug bleiben? Nein, Gott hat Licht geschenkt. Er hat sein Wort und seinen Willen geoffenbart. Für uns als Gläubige kommt es jetzt darauf an, dass auch wir den Glaubensgehorsam unter Beweis stellen. Lasst mich, was den neuen Bund betrifft, doch einige Bibelstellen lesen, um uns zu zeigen, dass Gott nicht nur die Verheißung gegeben hat, einen neuen Bund zu schließen, sondern auch die Verheißung, ein neues Herz, einen neuen Geist, ein neues Leben zu geben. Nicht nur singet dem Herrn ein neues Lied, sondern und sie werden in neuen Zungen reden. Ich werde ein neues Herz geben, einen neuen Geist. Siehe, ich mache alles neu, spricht der auf dem Throne Sitzende. Und aufgrund des vergossenen Blutes am Kreuz auf Golgatha ist der neue Bund eingeweiht worden. Matthäus 26 von Vers 26. Dies ist der neue Bund in meinem Blut, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Jeremia 31 von Vers 31 bis 34. Dort spricht Gott, ich werde einen neuen Bund machen. Genauso Hesekiel 11 von Vers 18 bis 20. Gott gab die Verheißungen. im Neuen Testament, Hebräer 7, Vers 22. Ich werde einen neuen Bund schließen nach jenen Tagen. Hebräer 8, von 6 bis 10. Das Neue Testament bestätigt die Erfüllung oder zeigt die Erfüllung all der Verheißungen aus dem Alten Testament. Und wir freuen uns, dass Gott über seinem Worte wacht. Aber lasst uns heute mal vom Herrn annehmen, dass er mit uns ganz persönlich reden möchte und dass wir uns jeder die Frage stellt, wie es mit dem Glaubensgehorsam, mit dem Umsetzen in die Tat um uns alle bestellt ist. Denn der Glaube ohne Werke ist tot. Wenn nicht ausgelebt wird, was man glaubt, dann ist der Glaube nicht unter Beweis gestellt. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Derselbe Abraham glaubte nicht nur, er war gehorsam. Er tat, was Gott der Herr ihm geboten hat. Und denkt alle an, das werde ich vielleicht lesen, aus 1. Samuel, Kapitel 15, von Vers 22. Es ist ja das Kapitel, über welches jeder Prediger schon oft gepredigt hat, aber jetzt kommt eben der Tag oder der Punkt, wo wir die Predigt für uns persönlich annehmen müssen und begreifen, Gehorsam ist besser als Opfer. Lesen wir 1. Samuel 15 von Vers 22. Da antwortete Samuel, hat der Herr etwa an Brandopfern und Schlachtopfern das gleiche Wohlgefallen wie am Gehorsam gegen seine Befehle? Schlachtopfer kann jeder darbringen, Brandopfer auch. Es geht um den Gehorsam, denn mit Ungehorsam und Unglauben hat doch die Not begonnen. Und mit Glauben und Gehorsam muss der Not ein Ende gemacht werden. Hat der Herr etwa an Brandopfern und Schlachtopfern das gleiche Wohlgefallen wie am Gehorsam gegen seine Befehle? Wisse wohl, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer, Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern, denn Ungehorsam ist ebenso schlimm wie die Sünde der Zauberei. Wir alle können ja noch weiterlesen. Es ist einfach, dass wir begreifen müssen, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist. Und denkt daran, wenn wir 1. Samuel 10 lesen, dann ist über diesen Mann das ganze Ölfass ausgegossen worden, der ist so gesalbt worden und so geweiht worden als König über Israel und dann trotzdem der Ungehorsam. 1. Samuel, 10. Kapitel, Vers 1. Hierauf nahm Samuel die Ölflasche und goss sie ihm aufs Haupt, küsste ihn dann und sagte, hiermit hat der Herr dich zum Fürsten über sein Eigentumsvolk Israel gesalbt. Und wer weiterliest im gleichen Kapitel, wird feststellen, dass die Salbung tatsächlich ganz reell und klar offenbar wurde, als der Gesalbte unter diejenigen kam, die ebenfalls gesalbt waren, nämlich unter die Propheten, dann hat er kräftig geweissagt, vielleicht noch lauter als all die anderen. Man kann es nachlesen in 1. Samuel, dem 10. Kapitel von Vers 10. Denn als sie dorthin nach Gibea kamen und ihm die Prophetenschar begegnete, da kam plötzlich der Geist Gottes über ihn, so dass er mitten unter ihnen in prophetische Begeisterung geriet, andere Übersetzung, weissagte, als nun alle, die ihn von früher her kannten, sahen, wie er sich gleich den anderen als Prophet gebärdete, fragten die Leute sich untereinander, was ist denn mit dem Sohn des Kis vorgegangen? Gehört dem Saul auch zu den Propheten? Ihr Lieben, was hat Bruder Branham über Matthäus 24 so deutlich gesagt? Gesalbt mit demselben Heiligen Geist und trotzdem dem Worte gegenüber ungehorsam? Wie kann man einerseits gesalbt sein mit Heiligem Geist und geschrieben steht und es auch lesen, wenn der Geist der Wahrheit gekommen ist, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Wenn aber alle Gesalbten jetzt in der Endzeit, in allen charismatischen Versammlungen, in all den unbiblischen Lehren über die Gottheit, über die Taufe, insgesamt in all den überlieferten Irrtümern bleiben und sich nicht vom Geist Gottes in alle Wahrheit leiten lassen, dann mögen sie gesalbt sein, dann mögen sie weissagen und dann wird der Herr an jenem Tage sagen müssen, weichet von mir, denn ich kenne euch nicht. Der Geist Gottes muss uns in alle Wahrheit führen können. Deshalb steht ja geschrieben, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Hier ist doch gefragt worden, was ist denn mit Saul, dem Sohne des Kis, geschehen? Wir kennen ihn doch. Plötzlich weissagt er, ist er nun auch ein Prophet? Er war gesalbt, die ganze Flasche Öl über ihm ausgegossen, mächtig gesalbt und trotzdem ungehorsam, obwohl gesalbt und geweissagt. Ihr Lieben, Gehorsam ist besser als Opfer. Folgsamkeit besser als Brandopfer. Und ungehorsam so schlimm wie die Sünde der Zauberei. Also gehen wir mit diesem Wort zu Römer, dem 16. Kapitel, das uns ja in den letzten Tagen so groß geworden ist. Paulus schreibt an die Gemeinde mit allem Ernst über den Glaubensgehorsam. Römer 16. Kapitel. Und wir haben ja von unserem geliebten Bruder aus St. Petersburg vorgelesen bekommen, dass wer um Jesu Willen alles verlässt, dies und das und noch was, es ist eine Entscheidung, die wir zu treffen haben, ohne Kompromisse einzugehen. Der Herr ruft und wir müssen und dürfen seinem Rufe folgen. Jetzt hier in Römer 16 von Vers 25, ihm aber, der die Kraft hat, euch festzumachen nach meiner Heilsverkündigung und der Predigt von Jesus Christus nach oder gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen geblieben, jetzt aber bekannt gegeben und auch durch prophetische Schriften nach dem Auftrage des ewigen Gottes bei allen Heidenvölkern verkündigt worden ist. Und jetzt kommt die Begründung, weshalb verkündigt worden ist. Im Auftrage des ewigen Gottes, gemäß den prophetischen Schriften, nämlich um glaubensgehorsam zu wirken. Nicht nur glauben, sondern gehorsam. Zu tun, was der Herr in seinem Worte gesagt hat. Und danach kann man dann schließen, wie Paulus hier gesagt hat, ihm, dem allein weisen Gott, sei durch Jesus Christus die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Und dann kommt das kräftige Amen, welches bedeutet, so sei es. Wir können zu jedem Worte Gottes von Herzen Amen sagen. Wenn wir jetzt noch zwei Bibelstellen lesen wollen, und zwar eine aus dem Römerbrief, dem 13. Kapitel, Römer Kapitel 13, hier werden wir aufgefordert, vom Schlaf zu erwachen. Und bitte habt vor Augen, die Bibel ist so geschrieben worden, dass sie zu jeder Zeit bis ans Ende gepredigt werden kann, bis alles zur Erfüllung gelangen wird, was Gott in seinem Heilsratschluss beschlossen hat. Hier in Römer, dem 13. Kapitel, steht von Vers 11 geschrieben, und zwar in richtiger Erkenntnis der Zeit, dass nämlich die Stunde nunmehr für uns da ist, aus dem Schlaf zu erwachen. An welches Wort denkt ihr jetzt? An welch ein Wort werden wir erinnert, wenn wir vom Schlaf und vom Wachwerden hören? Doch mit Bruder Huss hat es eben gesagt, an das Gleichnis mit den 10 Jungfrauen, an den Weckruf, siehe, der Bräutigam kommt, und alle wachten vom Schlaf auf, alle waren eingeschlafen. Aber dann kam der Weckruf, siehe, der Bräutigam kommt, und sie wachten alle auf. Und dann haben wir noch zwei Gruppen, unter denen die wach geworden sind, als der Weckruf erging. Und Brüder und Schwestern, auch das möge deutlich gesagt werden, und ich sage das vielleicht, weil vor kurzem ein Bruder mir sagte, du weißt ja, wie Bruder Brennen es den Pfingstleuten heimgezahlt hat, die das Zungenreden als Zeichen betrachten und lehren. Ich habe in mir einen Schmerz empfunden, und ich sage euch auch warum. Man muss immer wissen, weshalb der Mann Gottes gesagt hat, was er sagte, zu wem hat er da gerade gesprochen. Nämlich zu den eingebildeten Pfingstleuten, die dachten, wenn sie in Zungen reden, dann ist alles in Ordnung. Sie haben sich gar nicht um Gott und Gottes Wort gekümmert, haben sich selbst durch Zungenreden bestätigt und dachten, alles sei in Ordnung. Doch wollen wir es aussprechen, wenn die Heilige Schrift sagt, dass Johannes mit Wasser getauft hat und dass der nach ihm kommt, uns mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen wird. Und wenn gesagt wird, sie werden in neuen Zungen reden. Und wenn gesagt wird, Kranken werden sie die Hände auflegen, dann gehört das eine genauso dazu wie das andere. alles, was geschrieben steht, gehört dahin, wo es geschrieben steht. Und in Apostelgeschichte 2 und in 10 und wo immer wir nachlesen wollen, geschah es, dass der Geist Gottes über die gläubig gewordenen kam und dass, wie unser Herr im Johannesevangelium im 4. Kapitel angekündigt hat, dass wenn der Geist kommt, es in uns eine Quelle geben wird, die da aufbricht, die in das ewige Leben hineinsprudelt. Nicht, dass wir erlernen sollen oder den Versuch machen, eine andere Sprache zu sprechen. Nein, es muss der Geist sein, denn so steht es geschrieben, wie der Geist ihnen eingab, auszusprechen. Nicht, wie sie wollten, nicht, wie sie angeleitet wurden, sondern wie der Geist gesprochen hat. Wir wollen wahre Erfüllung mit dem Heiligen Geist. So biblisch wie am Anfang, so auch jetzt am Ende. Ich hoffe, dass ihr alle damit einig geht, denn ehrlich gesagt, auch darin wird ja offenbar, ob wir glauben, wie die Schrift sagt. Es ist sehr einfach zu lesen in Johannes 7, Vers 38, wo der Herr spricht, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ja bitte, dann muss es so werden. Brüder und Schwestern, es muss so werden. Es hat keinen Sinn, nur die Schrift zu wiederholen. Die Schrift muss sich an uns erfüllen. Wort Gottes muss an uns wahr werden. Verheißungen müssen in die Realität einmünden. So muss es doch mit uns allen werden. Sonst haben wir gar keine richtige Bestätigung des Glaubens. Ich will keinen den Mut nehmen, im Gegenteil, allen Mut machen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die noch ferne sind, so viele Gott der Herr herzurufen wird, wenn er uns gerufen hat, wenn er uns erwählt hat. Dann sind alle Verheißungen Gottes auch für uns Ja und Amen. Wir kommen noch zu einem Wort aus Malachi 3, 23. In manchen Bibeln gibt es ja 4 Kapitel. In jedem Fall aus dem Propheten Malachi die letzten Verse von der Sendung des Propheten Elia, der kommen sollte vor dem großen und schrecklichen Tag des Herrn. Und sagen wir es, wie es ist. Gott möchte unsere Herzen erreichen. Und er möchte, dass wir von Herzen glauben, wie die Schrift sagt. Denn so steht es geschrieben, mit dem Herzen glaubt man und mit dem Munde bekennt man. Erst muss der Glaube in das Herz hineinfallen und dann mit dem Munde bekannt werden. Hier im Malachi, im letzten Kapitel, geht es um die Herzen. Und ich möchte, dass wir das heute ganz ernst nehmen. Es geht nicht um unsere Ohren. Es geht um unsere Herzen. Ich lese es aus Malachi in unseren Bibeln, 3. Kapitel, Vers 23. Wisset wohl, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Der wird das Herz der Väter den Söhnen und das Herz der Söhne den Vätern wieder zuwenden. Es geht um unser Herz. Mein Sohn, gib mir dein Herz. Gott will unser Herz. Er will unsere ganze Zustimmung zu seinem Worte haben. Dann ist wieder das Gewicht auf das Herz gelegt worden, das dem Herrn zubereitet werden soll. Unsere Ohren, können ja manchmal trügerisch sein. Deshalb haben wir ja zwei. Aber wir haben nur ein Herz, nicht zwei. Ein Herz. Und in das eine Herz soll Gottes Wort hineinfallen und soll darin zur lebendigen Offenbarung aus Gnaden werden. So lebendig, als stünde Gott, der Herr, selbst vor uns und würde direkt mit uns reden. Was wir alle brauchen, ist wahren Respekt, wahre Ehrfurcht vor Gott und seinem heiligen Wort, und alle Gleichgültigkeit muss beseitigt werden. Lukas 1, Vers 17. Und er ist es, der vor ihm, also vor dem Herrn, einhergehen wird, im Geist und in der Kraft des Elia. Und wozu? Um die Herzen der Väter den Kindern zuzuwenden. Die Herzen. Die Schriftgelehrten haben mit ihren Ohren Johannes den Täufer gehört, und der wurde ein wenig aufgeregt und sagte ihnen: Schon ist die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird abgehauen. Johannes ist ganz ernst mit den Schriftgelehrten umgegangen. Aber das Volk hörte ihn gern. Alle, die zur Braut zählten, hörten ihn gern. Und dann konnte Johannes sagen: Der Freund des Bräutigams hört die Stimme des Bräutigams und freut sich darüber. Und diese, meine Freude, ist jetzt vollkommen geworden. Um die Herzen der Väter den Kindern zuzuwenden. Aber der zweite Teil, der uns jetzt betrifft, vor dem großen und schrecklichen Tag des Herrn, ist, um die Herzen der Kinder Gottes jetzt wieder der Belehrung, dem Wort, dem Anfang zu unsere Herzen nicht nur einmal hören und dann vergessen, sondern unsere Herzen wieder Gott zuzuwenden. Ja. Wer die alttestamentlichen Stellen liest über die Reise Israels, der wird ja feststellen, dass Gott die Herzen nicht erreicht hatte. Er hatte die Ohren Israels erreicht. Aber in Psalm 95 können wir es nachlesen. Sie gingen nicht mit ihren Füßen irre, mit ihrem Herzen. So steht es geschrieben. Lesen wir es, damit wir es irgendwie im Glauben erfassen, dass Gehorsam gefordert ist, dass Gott unsere Herzen haben möchte, damit wir in seinen Wegen wandeln können. Psalm 95, uns allen sehr bekannt. Wir können hier von Vers 8 lesen: Verstocket eure Herzen oder euer Herz nicht, wie bei Meriba. Es geht um das Herz, um dein Herz, um mein Herz, um dich, um mich. Wie am Tage von Massa in der Wüste. Und dann steht es ja weiter in Vers 10. 40 Jahre hegte ich Abscheu gegen dieses Volk und sagte: Sie sind ein Volk mit irrendem Herzen. Sie aber wollten von meinen Wegen nichts wissen. Und dann schwur Gott in seinem Zorn: Sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Brüder und Schwestern, Gott will unser Herz erreichen. Unsere Hingabe, den Glauben, der aus seinem Worte kommt, muss in unserem Herzen Gehorsam hervorrufen, so dass wir in Übereinstimmung mit Gott und Gottes Wort wandeln können, bis Gottes Wohlgefallen tatsächlich auf uns ruhen kann. Fassen wir zusammen, worum es geht. Gott hatte Israel mit mächtiger Hand herausgeführt, hatte die Verheißung gegeben, sie in ein herrliches Land zu bringen, das von Milch und Honig überfließt. Und zwei der Kundschafter haben ja eine Weintrauben Dolde mitgebracht, die einer gar nicht tragen, die sie zu zweit tragen mussten. Ein fruchtbares Land, das herrlichste Land auf Erden. Kein Land auf Erden wie das verheißene Land. Damals ja, aber nach dem Ungehorsam ist selbst das Land zur Wüste geworden, weil sie mit ihrem Herzen irre gegangen sind. Was nützt das Betreten des verheißenen Landes mit den Füßen, wenn man mit dem Herzen nicht im Worte, nicht in der Sache ist? Brüder und Schwestern, der Zeitpunkt ist da, wo das Wort Gottes so tief in unser Herz hineinfallen und zu lebendigen Offenbarung werden muss. Nicht nur der Prophet hat gesagt und der Prophet hat gesagt, sondern das von Gott Gesagte, das ewig bleibende Wort muss in unsere Herzen fallen. Und Gott muss glaubensgehorsam in uns allen wirken können. Denn dazu, so haben wir es in Römer 16 gelesen, haben wir ja die prophetischen Schriften. Wir haben die Richtschnur im Worte Gottes. Kein Mensch braucht irre zu gehen. Wer irre geht, hat es selber Schuld. Wie schon vorher gesagt, das geoffenbarte Wort ist ein Licht. Es leuchtet in der Finsternis. Kein Mensch braucht länger in der Finsternis zu wandeln. Von unserem Herrn lesen wir tatsächlich in Philipper 2, dass er ganz in menschliches Wesen eingegangen ist, an Gebärden als Mensch erfunden und gehorsam war bis zum Tode am Kreuz. Was schreibt Paulus in Römer, dem 12. Kapitel vom Gehorsam? Brüder und Schwestern, das betrifft uns alle, alle Schwestern, alle Brüder, jung und alt. Wir müssen uns Gottes Wort zu Herzen nehmen und Täter des Wortes werden. Römer 12 von Vers 1, so ermahne ich euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, bringt eure Leiber als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer dar. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Gestaltet eure Lebensführung nicht nach der Weise dieser Weltzeit, sondern wandelt euch um durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr ein sicheres Urteil darüber gewinnt, welches der Wille Gottes sei, nämlich der gute, wohlgefällige und vollkommene Gotteswille. Hier haben wir die Weisung, wie es geschehen soll, ja mit uns allen aus Gnaden geschehen muss. Brüder und Schwestern, nicht länger nur Anschauungsunterricht und Belehrung, sondern Übergang zur Tat. Dass Gottes Wort durch uns ausgelebt wird. Dass Gottes Wort durch uns als wahr bestätigt wird. Nur so, wie auch schon im Einleitungswort gelesen wurde, wenn ihr Liebe untereinander habt, wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Die erste Liebe, die wahre Liebe, ausgegossen durch den Heiligen Geist. Nicht deine Anstrengung, mal ein schönes Gesicht zu machen. Schönes Gesicht können alle machen. Darum geht es nicht mehr. Es geht heute darum, dass die göttliche Liebe in uns triumphiert. Dass wir einander so annehmen, wie wir sind. Wie Gott uns in Christus angenommen hat. Dass wir keinen ummodulieren möchten oder umformulieren möchten. Das macht Gott. Was hat der Herr dem Jeremia gesagt? Gehe in die Töpferwerkstatt. Dort werde ich mit dir reden. Da werde ich dich belehren. Und er schaut zu. Der Töpfer nimmt ein Gefäß. Das ist ihm irgendwie nicht ganz gelungen. Patsch, wieder auf die Drehscheibe. Und er formt ein neues Gefäß. und es gelingt. Der Herr will formen. Der Herr will umgestalten. Der Herr will unsere Herzen haben. Und die Liebe Gottes soll durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen werden. Dann ist es nicht mehr deine Anstrengung. Das ist dann die lebendig machende Kraft Gottes in dir. Die Auferstehungskraft unseres Herrn. Und wie wir in den letzten Versammlungen ja betrachtet haben, dann kommt das Wort als Same hervor und lebt. Dann kommt das Leben, das im Worte ist, hervor. Es wird offenbar, so wie Christus der Same als Wort war und offenbar wurde im Fleische, so haben wir das Wort. Wir haben die Verheißungen. Das ist der Same. Und dieses Wort wird in uns hineingesät und wir sterben mit Christus, damit das Wort in uns aufgehen und er, unser Herr, als Erlöser sein Leben durch die Erlösten leben kann. Ich erwarte den Zeitpunkt, wo nicht nur alle Missdeutungen des Wortes, sondern auch alle Missverständnisse unter den Gläubigen ein Ende haben, wo alles, was Uneinigkeit, was zerstört, was spalten könnte oder würde, hinausgetan ist, dass wir, jeder persönlich, mit Gott so verbunden sind und dann verbunden untereinander, weil Christus das Haupt ist. Wir sind die Glieder. Wir bilden seinen Leib, durch einen Geist zu einem Leibe getauft, mit einem Geist getränkt worden. Ein lebendiger Organismus des auferstandenen Herrn. So wie du mich gesandt hast, so sende ich sie. Und wer die Briefe des Paulus liest, der wird doch sehen, dass der Herr eine Gemeinde hat, in der er wohnt, in der er thronen möchte. In charismatischen Versammlungen wird ja sehr gern gesungen, er ist Herr, er ist Herr. Ja, über wen ist er Herr? Über alle, die eigene Wege gehen? Wir haben doch zugeschaut, wie Mädchen in Jeans gekleidet, wo man tatsächlich auf den Dings mal draufschlagen könnte. Und dann wird großartig gesungen, er ist Herr, er ist Herr. Und irgendjemand macht noch kräftig Musik. Nein, es muss so werden. Ihr nennt mich Herr und Meister und ich bin es auch. Dann tut, was ich euch gebiete. Der Herr ist Gebieter. Er gebietet in unserem Leben. Und wir sind diejenigen, die dann tun, was er uns gebietet. Singen kann jeder. Aber es muss wahr werden. Wollt ihr, dass Gottes Wort in allen Stücken in unserem Leben wahr wird? Das gehört zur völligen Wiedererstattung. Dass der Herr in seine Gemeinde alles zurückbringen kann, wie es am Uranfang war. Und dazu gehört auch, dass unsere Zunge in den Dienst Gottes gestellt wird. Oft genug haben wir es hier schon verkündigt von dieser Stätte aus. Den 120 wurden nicht neue Füße und neue Hände, neue Ohren und neue Augen gegeben, sondern neue Zungen, von Feuer zerteilt. Ja, warum? Weil die Zunge von der Hölle angezündet wird. Und dann muss das Feuer des Heiligen Geistes kommen und muss diese Zunge reinigen. Und dann der Geist muss salben und dann geschieht es. Wisst ihr, dass man nur einen kleinen Streichholz braucht, um einen ganzen Wald anzuzünden? Wie oft haben wir Brände schon gehabt, die einfach nur darauf zurückgehen, weil irgendjemand einen Streichholz oder eventuell irgendetwas, das noch brannte, weggeworfen hat. Auch das gehört dazu, dass unsere Zunge nur das spricht, was zur Auferbauung und zum Segen gereicht. Und wenn Ermahnung gegeben werden muss, dann bitte zu der Person direkt, die ermahnt werden soll, und nicht zum dritten und zum vierten, sondern in Aufrichtigkeit, mit demütigem Herzen, in göttlicher Liebe, denn so steht es geschrieben, dass wir einander ermahnen sollen, umso mehr wir den Tag Christi nahen sehen. Manchmal sehen wir unsere eigenen Fehler wirklich nicht. Und dann tut's doch gut, wenn irgendjemand sagt, hör mal, Bruder, das könnte wohl doch anders werden oder gemacht werden. Wäre das nicht schön, fangt nicht an, nun einander zu korrigieren. Aber wenn es Not tut und sein muss, ja, dann wollen wir es tun. Aber hier ist der Punkt. Es gibt eventuell viele, die anderen gern etwas sagen würden. Die Frage ist, bist du bereit, auch etwas anzunehmen, das dir gesagt werden würde? Ihr Lieben, wir wollen uns tatsächlich prüfen vor dem Angesicht Gottes, ob unsere Herzen ihm ganz gehören, ob wir glauben und handeln, wie die Schrift gesagt hat und wie auch Paulus geschrieben hat, solche Gesinnung, wie sie in Christus Jesus war, sei sie in euch allen. Dieselbe Gesinnung, die gleiche Handlungsweise, so dass wir tatsächlich eine Gemeinde werden können, in der sich Gott wohlfühlt, in der das Wort bestätigt wird und der Herr tun kann, was noch nie auf Erden geschehen ist. Wir erwarten in der völligen Wiedererstattung das doppelte Maß. Wir haben es von unserem Bruder aus dem Propheten Haggai gehört. Seid guten Muts, die Herrlichkeit des zweiten Hauses wird größer sein, als die Herrlichkeit des ersten Hauses war. In der völligen Wiedererstattung wird Gott überbitten und überverstehen tun, so dass die Törichten aufmerksam werden und kommen und bitten, gebt uns von eurem Öl. Direkt hin zum Ende wird Gott sein Wort aber so bestätigen wie am Pfingsttage, und er wird uns keine Verheißung schuldig bleiben. Er wird alles erfüllen, was er zugesagt hat. Darin ist unser Glaube verankert. Fassen wir es nochmal schnell zusammen. Saul gesalbt. Ein ganzes Ölfläschchen, nicht nur eben wie wir, wenn wir salben mit Öl die Stirn. Über ihm wurde das Fläschchen ausgegossen. Er war kräftig gesalbt. Und es war nicht nur äußerlich, es war innerlich. Er hat auch geweissagt. Er war unter den Propheten. Er war ein Gesalbter. Die Leute fragten, kennen wir ihn nicht? Seit wann gehört er denn zu den Propheten? Also eine direkte Auswirkung. Und trotzdem ist das Herz nicht verändert geworden wie bei David. Wer von der Salbung Davids liest, der kann nachlesen, und der Herr hat sein Herz verändert. Bei der Salbung Davids wurde sein Herz verändert. Das ist der Unterschied zwischen der einen Salbung und der anderen Salbung. Die gleiche Salbung, bei dem einen ist das Herz alt geblieben, er war derselbe geblieben, Hass war in seinem Herzen, er wollte David mit dem Speer erstechen, er war gegen ihn, ja, und was hat David getan? David hat seinen Mantelzipfel in einer ganz ungünstigen Situation abgeschnitten und hat dann gesagt, ich werde meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn legen. Halleluja. Er hat es tun können. Merkt ihr den Unterschied? Der eine verfolgte, Amen. Der andere Amen. Wurde verfolgt. Gesalbt waren beide. Genauso ist es heute. Es gibt die beiden Samen auf dem gleichen Felde. Mögen wir zu denen gehören, in denen der göttliche Same des Wortes in das Herz gefallen und alles neu geworden ist. Durch die Kraft des Blutes, durch die Kraft des Wortes und durch die Kraft des Geistes Gottes. Dass nicht nur Salbung, sondern ein neues Herz, ein neuer Geist, neue Zungen, ein neues Leben, ein neues Lied, wie wir es im ganzen Alten und Neuen Testament nachlesen können. Ich wünsche es mir von ganzem Herzen und ich wünsche es uns allen. Und nicht nur das, Gott hat es verheißen. Und weil er es verheißen hat, deshalb wacht er über seinem Wort, um es zu erfüllen. Und um euch noch einmal mehr Mut zu machen, wer in dieser Zeit das Wort der Verheißung glaubt, hat damit schon den Beweis, von Gott auserwählt zu sein. Bitte zweifelt nicht an eurer Auserwählung, zweifelt nicht an der Gnade und am Heil. Wenn schon jemand zweifeln möchte, dann an den eigenen Zweifeln. Aber nicht an Gott und nicht an Gottes Wort. Lass uns glauben, wie die Schrift gesagt hat, damit Ströme lebendigen Wassers fließen können. Gott wacht noch heute über seinem Wort, um es zu erfüllen. Immer und zu allen Zeiten haben nur die Auserwählten das Wort der Stunde, das Wort der Verheißung glauben können. Und sie waren es, die ein Ohr hatten zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Sie hat ein Herz, das Gottes Wort aufgenommen hat. Und in ihren Herzen ist Gottes Wort lebendig geworden. Und so dürfen wir mit aller Gewissheit sagen, wir glauben, wie Abraham geglaubt hat. Wir sind Kinder der Verheißung, haben das Wort der Verheißung auf und angenommen und sind davon überzeugt, dass Gott, der Herr, jedes Wort an uns erfüllen wird. Schaut doch nach Israel. Der Kampf ist da. Aber schlussendlich wird jede Verheißung auch mit Israel erfüllt werden. Und wie geschrieben steht, der Berg Zion wird an der Spitze der Berge stehen und alle Völker werden zu ihm hinströmen. Wir sehen das heute noch nicht. Das kann morgen schon ganz anders sein. Es geschieht, wenn die Stunde Gottes geschlagen hat. Und wir danken dem Herrn wirklich, der über seinem Worte wacht, um es zu erfüllen. Und heute will er glaubensgehorsam mit und in uns allen wirken. Er will Täter des Wortes aus uns machen. Und die eine Schriftstelle, die ich schon erwähnt habe, aus dem Jakobusbrief, der Glaube ohne Werke ist tot an sich selber. Und deshalb spricht unser Herr, denen, die da glauben, werden diese Wunderzeichen folgen. Wir laufen den Zeichen nicht nach, sie folgen uns. Sie begleiten uns bei der Verkündigung, weil der Herr gegenwärtig ist, um sein Wort zu bestätigen. Nicht den Evangelisten, nicht den Prediger. Gott bestätigt sein Wort. Gelobt und gepriesen sei sein heiliger Name. Eine innere Salbung mit dem Heiligen Geist, eine Erfüllung mit Heiligem Geist, in der wir verändert werden, ein neues Herz, neuer Geist, neues Leben, neues Lied. Siehe, ich mache alles neu, spricht der Herr. Hast du den Glauben, dass es mit dir geschehen kann und ich, dass es mit mir geschehen kann? Heute wollen wir glauben und den Herrn wirken lassen. Alle, die noch nicht gerettet sind, können ihre Rettung erleben. Wer Not hat, kann heute zum Herrn kommen. Alle mühselig und beladenen. Ich glaube, dass der Herr heute gegenwärtig ist und dass sein Wort nicht leer zurückkehrt, sondern ausrichtet, wozu er es gesandt hat. Denkt an die zwei besonderen Stellen, Römer 13, jetzt ist die Zeit näher als damals, als wir gläubig wurden. Jetzt ist die Zeit da, vom Schlaf aufzuwachen. Denkt an Matthäus 25, der Ruf erschallt, siehe, der Bräutigam kommt. Und es war ein Weckruf. Die Lampen wurden in Ordnung gebracht und die einen haben auch Öl in die Krüge getan, um so dem Bräutigam entgegenzugehen. Möge der Herr eine solche geistgewirkte Erweckung in uns allen wirken, aber wirklich so gewaltig und so mächtig, wie geschrieben steht, nicht durch Heere und nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist wird's geschehen, spricht der Herr. Gottes Geist wirkt noch einmal und er wirkt dort, wo das Wort verkündigt, wo das Wort geglaubt wird, dort ist Gott wirksam und dort bestätigt er sein Wort an uns allen. Gelobt und gepriesen sei sein heiliger und wunderbarer Name. Amen. 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 Lasst uns aufstehen und dem Herrn singen und dann auch danken, so wie ich bin, so muss es sein.
So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünde.
Während wir die Häupter geneigt halten, unsere Herzen öffnen und den Geist Gottes weiter wirken lassen, möchte ich fragen, ob vielleicht doch Einzelne in unserer Mitte sind, die ihr Leben dem Herrn ganz weihen möchten. Ihr könnt kurz die Hand heben, es muss nicht sein. Aber wenn es euch helfen würde, Dankeschön, Gott segne, danke, 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 danke. Überall sind Hände zu Gott erhoben. Brüder und Schwestern, wir sind am Ende der Endzeit angekommen. Der letzte Ruf ergeht, ein Weckruf, ihr mein Volk kommet heraus. Sondert euch ab, rühret nichts Unreines an, spricht der Herr. Dann sollt ihr meine Söhne und meine Töchter sein. Auch das Wort, wer nicht alles verlässt um seines Namens willen, wer irgendetwas höher schätzt als den Herrn im Leben, der ist seiner nicht wert. Wir können nicht zwei Herren dienen. Heute ist die Entscheidung gefallen, von Herzen gefallen. Heute hat Gott nicht zu unserem Intellekt gesprochen, sondern zu unserem Herzen. Heute ist das Wort tief hineingefallen. Heute soll es aufgehen und Frucht bringen. das Leben Jesu Christi soll in und durch uns aus Gnaden offenbar werden. Die Liebe Gottes, wie sie durch Erlösung und Vergebung am Kreuz auf Golgatha offenbar geworden ist, soll in allen Erlösten offenbar werden. Lasst uns auch einander vergeben, wo irgendetwas zu vergeben ist. Ich wurde gefragt, ob die Predigt vom letzten ersten Wochenende Frucht gebracht hat, ob es Menschen gab, die die Sonne über dem Zorn nicht untergehen ließen. Und tatsächlich, ich darf es bezeugen, es gibt einige, die die Sonne nicht untergehen ließen, sondern alles gut gemacht haben, was zwischen ihnen und den anderen Personen stand. Das Wort kehrt nie leer zurück, auch heute nicht. Gott ist gegenwärtig und ist wirksam durch den Heiligen Geist. Und wir wollen ihm jetzt gemeinsam von Herzen danken. Bruder Russ wird mit uns beten und dem Herrn danken.
Treuer Herr, mein Gott, wir beten dich an, wir rühmen und preisen deinen heiligen Namen und danken dir für dein teures und heiliges Wort, das du uns auch heute Abend wieder aufs Neue zugerufen hast, Herr. Nimm in die Anbetung, nimm in den Dank, o Herr. Herr, du möchtest, dass wir in Treue dir dienen, Herr. Nicht nur mit Worten, Herr, sondern in der Tat, Herr. Schenk Gnade uns allen, o Herr. Komm, Geist des Herrn, komm aus der Höhe, Herr. Nimm alle uns gefangen, Herr. Nimm uns alle in Beschlag, o Herr.
Preise den Herrn.
Lass deinen Geist über alle kommen, o Herr. Lob und Preis, Lob und Anbetung deinem herrlichen Namen. Halleluja, Halleluja. Lob und Preis und Anbetung,
Halleluja,
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 Halleluja. Gott,
Halleluja.
Nimm in die Ehre, den Preis und den Dank für deine Gegenwart, für deine Nähe. Du bist nicht ferne, du bist nahe, Herr. Du bist unser Gott, wir sind dein Volk, Herr. O, schenk uns allen dieses Empfinden, Herr, dass du gegenwärtig bist,
Halleluja.
O Herr. denn du bist gegenwärtig. Preis sei deinen herrlichen und wunderbaren Namen. Halleluja. Lob, Ehre, Preisung. Lob, Ehre, Preisung und Anbetung sei dir. Aus dankbaren Herzen, Herr Jesus, von dir. Für all deine Gnade und all deine Treu, die du stets beweisest aufs Neue. Lob, Ehre, Preisung und Anbetung sei dir. Aus dankbaren Schuld ist vergeben. Wir nehmen es allen Glauben,
Halleluja,
dass unsere Schuld vergeben ist.
Ja,
ja. Wenn wir es im Glauben nehmen, ist sie vergeben.
Halleluja.
Lob und Dank sei dem Herrn.
Ja,
Lob und Dank.
Glaube nur.
Lass uns noch zum Schluss singen.
Ja.
Glaube.
Wirklich von Herzen geglaubt?
Amen.
Wer hat ein Anliegen und glaubt, dass der Herr geholfen, gerettet, geheilt und befreit hat? Sagt Amen.
Amen.
Amen. Gott sandte sein Wort und wir haben es geglaubt und er machte uns gesund. Halleluja! In den Wunden unseres Herrn sind wir geheilt. Durch sein Blut sind wir erlöst. Mit Gott versöhnt. Halleluja! Halleluja! Nehmt es an! Nehmt es an! Nehmt es an! Halleluja! Preis sei Gott! Besonders alle Jugendlichen, lasst einen solchen Tag nicht verstreichen, eine solche Gelegenheit nicht an euch vorbeigehen. Der Herr hat Großes an uns hier getan. Jubelnd im Staube, wir beten ihn an. Halleluja! Preis, Ruhm und Ehre. Glaube doch von ganzem Herzen. Der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Halleluja! Halleluja! Und was du mit deinem Herzen glaubst, bekenne es mit deinem Munde. Und es gehört dir. Wenn du glaubst, dass du gerettet bist, bekenne es. Ich bin gerettet. Wenn du glaubst, dass du geheilt bist, bekenne es. Ich bin geheilt. Bekenne es mit deinem Munde. Und es gehört dir. Du kannst damit nach Hause gehen. Halleluja. Preis und Ehre sei unserem Gott. Bruder Brenhems Lieblingschorus. Ich lieb ihn. Ich lieb ihn.
Das eure Gottes Land.